Frohe Weihnachten.
Hey, na? Schön Geschenke bekommen?
Sicherlich.
Hoffe doch.
Klar.
Wir haben den 25. für euch, wenn ihr jetzt natürlich pünktlich das Filmmagazin hört, wie es auch sein sollte.
Ja, ansonsten ist es natürlich irgendein anderer Tag, aber es ist gerade Weihnachten. Die schwierige, anstrengende Adventszeit ist vorbei.
Oder ist er gerade mitten dabei?
Das Glühwein trinken gehen hat ein Ende. Und vielleicht kehrt bei euch ja gerade Ruhe ein. So, Ruhe, das haben wir ja schon mal angekündigt in einer letzten Folge. Ruhe, die auch oftmals, auch oftmals mit Podcast-Pausen verbunden sind, so. Und wir wollten das eben nicht machen, weil mich nervt das immer so ein bisschen, wenn dann plötzlich mal Ruhe bei mir ist und ich wirklich mal Zeit hätte, mal in Ruhe was zu hören und nicht nur irgendwo auf dem Arbeitsweg, dann liefert plötzlich niemand mehr neue Folgen zwei Wochen lang. Das wollten wir nicht machen.
Gott sei Dank, euer Lieblingsfilm-Podcast läuft weiter, sendet weiter hinaus in die Welt. Und wir wollen euch in dieser Folge ein bisschen ein unangenehmes Gefühl geben. Wir wollen euch diesen Charme geben.
Cringe.
Den Cringe, wie man es neudeutsch auch nennt.
Nicht der, nicht der Cringe mit Weihnachten, sondern Cringe.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Und zwar machen wir das jetzt in einer Doppelfolge sozusagen. Diese Woche geht es um Film-Cringe und nächste Woche geht es um Serien-Cringe. Pünktlich zu Neujahr gibt es auch eine Folge. Und wir haben uns überlegt, warum denn nicht einfach mal schon so ein bisschen auch die Kindheit dekonstruieren.
Weil das läuft darauf ja meistens hinaus, ne? Irgendwann sich einen Film oder eine Serie raussuchen, wo man heute sagt, uiuiui, die ist ganz schön peinlich, wenn ich mir die heute nochmal angucken würde. Da war viel Schlimmes dabei. Das ist natürlich eigentlich meistens was irgendwie aus der Vergangenheit.
Ja,
weil heute,
na klar.
Wir sind natürlich jetzt Filmkonnoisseure, ne? Und Serienkonnoisseure, wir gucken uns ja nichts an, was schlecht ist.
Nein.
Nur die Hochkultur gibt's bei uns eigentlich. Aber früher war das noch nicht ganz so, da war unser Film- und Seriengeschmack noch nicht ganz so ausgeprägt. Deswegen gibt's natürlich dort mehr. Deswegen wird es auch eine kleine Nostalgie oder Nostalgie-Sendungen.
Ich denke auch. Und ich glaube, euch fallen sicherlich auch Filme und Serien ein, die darauf passen könnten. Mir sind auch zahlreiche, also bei Filmen hatte ich ein bisschen ein Problem, aber mir sind tatsächlich zahlreiche Serien eingefallen, die ich ganz gut fand als Kind, die aber eigentlich richtig schlimmer cringe sind, wenn man die heute angucken würde. Aber wie gesagt, heute starten wir mit Filmen und nicht ohne zu sagen natürlich auch herzlich willkommen an alle, die den Podcast zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen hier immer über, nicht immer über Cringe, aber immer über Filme und Serien und zwar vor allem um das Gesellschaftliche drumherum, weniger um ganz neue Produktionen, wobei die ja auch eine Rolle spielen können, sondern eher um die großen Fragen, ohne zu philosophisch zu sein. So, der Philosophie-Podcast gemacht von Bauern.
Schön. Oh, das ist eigentlich eine schöne Beschreibung. Das
oder?
Finde ich gut. Da sehe ich mich schon. Wir probieren zu den Sternen zu greifen, kriegen es nicht hin. Aber wir probieren es wenigstens.
Ja, genau. Und es kommt am Ende kommen immer 50 Minuten bei raus.
Ja, so. Das ist ungefähr das Konzept. Herzlich willkommen.
Die hoffentlich unterhaltsam sind. Wenn sie unterhaltsam sind oder auch nicht, dann schreibt uns das doch einfach. Ja. Am allerbesten geht es tatsächlich bei Instagram. Wir haben Twitter so ein bisschen... wir vernachlässigen Twitter so ein bisschen aus diversen Gründen.
Weil Twitter sich auch selbst vernachlässigt.
Ja, genau. und bei Instagram sind wir jetzt gerade relativ aktiv. Das ist auch immer so ein paar Sachen, die nicht unbedingt nur was mit dem Podcast zu tun haben. Kriegt auch immer ein kleines Filmquiz pro Woche und so. Also wenn ihr Lust habt, folgt uns doch gerne das Filmmagazin. Oder aber wenn ihr oldschool seid, dann schreibt uns doch auch eine mail@filmmagazin.audio oder ihr kommt auf unsere Website, wo ihr vielleicht diese Folgen hört, wobei wenn ich mir die Stats so angucke, hören die meisten von euch sowieso im Podcatcher oder bei Spotify. Deswegen kommt doch auf filmmagazin.audio, da könnt ihr auch kommentieren oder aber, auch eine tolle Sache, ihr bewertet beispielsweise bei iTunes oder Spotify und kommentiert dort einfach.
Das hilft auch dem Ranking sehr gut, das sieht der Algorithmus sehr, sehr gerne.
Ja, genau. So viel zum Vorgeplänkel. Wir wollen euch mit Cringe versorgen. Und wir haben noch nicht ausgelost, wer anfängt, oder? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen?
Schnick, Schnack, Schnuck,
Schnick, Schnack, Schnuck. Du fängst an.
Die Schere hat gewonnen.
Die Schere hat das Papier besiegt.
Meistens den Stein nehme. aber dieses
einfach,
Mal,
weil du ein Rebell bist.
Habe ich mich für was anderes entschieden. So, okay, mein Film. Also ich habe ein bisschen eine wilde Geschichte für dich mitgebracht, Lukas. Okay. Weil ich wollte dir eigentlich nur einen Cringe-Film vorstellen. Und auf einmal Rabbit Hole. Shit, Alter, was ist hier los?
Einmal im Internet falsch abgebogen.
Einmal kurz abgebogen, aber es ging auch nicht anders, weil da mein Film nicht besprechen müsste, der Act ganz stark an einen anderen Film an und dessen Geschichte sollte erzählt werden. Vielleicht kennt es einige auch, aber ich fange am besten einfach mal bei dem Cringe-Film an. Ich fange mal am besten auch damit an, wie ich überhaupt auf diesen Film gekommen bin, weil ich hatte den für viele, viele Jahrzehnte, möchte ich meinen, vergessen. Obwohl ich den als Kind sehr, sehr häufig gesehen habe, bestimmt über 10 Mal.
Okay,
würde ich auf jeden Fall schätzen, weil der lief, glaube ich, häufig bei Super RTL. Ich glaube, wir hatten ihn nicht als Kassette. Vielleicht haben wir den noch als Kassette gehabt, das kann ich nicht mehr genau sagen. Ja. Aber er lief auf jeden Fall häufiger im Fernsehen oder zumindest auf dem Fernseher. Und das war eines Nachts, da gab es sich, dass ich mit meinen Freunden auf einmal irgendjemand in der Gruppe den Satz sagte, kennt ihr noch diesen einen Film damals mit diesem Monster, was Metall gefressen hat und immer größer geworden ist? Und dann auf einmal, wie von den Schuppen vor den Augen, ist mir dieser Film wieder eingefallen. Ja. Dieser Godzilla-ähnliche Film, in dem es um ein Monster geht, das Metall frisst und dann immer größer wird.
Ich überlege.
Aber klickt aber bei dir
irgendwas. Es hat noch nichts geklickt.
Hat noch nichts geklickt. Vielleicht ja in den laufenden nächsten Minuten. Und das war wirklich sehr faszinierend, weil wir hatten alle geguckt und hatten alle größtenteils wieder vergessen. Mhm. Und dann ist mir dieser Film halt wieder auch eingefallen. Und als ich dann nochmal Bilder davon gesehen habe, ist es sofort wieder alles eingefallen. Mhm. Der Film heißt Galgamet. Das Ungeheuer des Prinzen. Das ist im Prinzip ein Mid-Budget-Fantasy-Film aus dem Jahre 1996 und ist größtenteils ein Godzilla-Abklatsch. Da geht es um ein Königreich, Donnegold heißt das. Mhm. Das wird von dem König Henrik regiert. Das ist auch ein sehr, also er spielt nur eine sehr kurze Rolle, dieser König, aber er wird zumindest als sehr weise, gutmütig und dem Königreich geht's gut, solange auch dieser König regiert. Aber es gibt dort den Schwarzen Ritter. Der vergiftet den König und verbannt den Prinzen und reißt die Macht des Königsreichs an sich und ist natürlich ein ganz, ganz furchtbarer Tyrann und muss natürlich gestürzt werden, weil natürlich auch das Volk sofort hungert und leidet und der sofort auch alle Jungs über 12 Jahre werden in die Armee eingezogen, weil er Krieg führen möchte gegen ein benachbartes Königreich und, was auch eine Eigenschaft dieses Bösewichts des Schwarzen Ritters ist, dass er Hunde hasst und Katzen liebt. Deswegen eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer König ist dann auch, dass er alle Hunde verbannt aus dem Königreich und aus der Burg und nur Katzen rumherrschen. So, random, keine Information. Aber bevor der Prinz halt flüchten kann und halt dann verbannt wird, bekommt er noch von seinem sterbenden Vater bekommt er eine Figur in die Hand gedrückt. Und diese Figur ist halt einer Legende, ist das ein großer Beschützer. Diese Figur, die wird irgendwann zum Leben erwacht und bekommt halt in die Hand gedrückt. Und irgendwann lernen wir auch, ja, das ist auch tatsächlich wahr. Als in dem Moment, wo der Prinz dann auf diese Figur weint, wird dann diese Statue zum Leben erweckt und da kommt dieses Galgamet-Monster raus. Es ist erst ganz, ganz klein und das Einzige, was es halt gerne isst, ist irgendwas Metallisches, also sei es ein Eisenlöffel, ein Schwert, eine Axt, Kanonenkugeln, irgendwas, was irgendwie mit Ketten natürlich, weil der Prinz natürlich dann irgendwann in Gefangenschaft gerät und Galgamet die Ketten frisst von ihm. Er wird dann auch mit zunehmender Laufzeit des Films immer größer, bis er irgendwann Godzilla-Größe erreicht hat und dann letztendlich natürlich das Königreich befreit von dem bösen, bösen Ritter. Er muss aber am Ende leider sterben, das ist dann ein Spoiler, weil seine einzige Schwäche, die hast du bestimmt schon aus der Story erkannt, was ist seine Schwäche? Wenn du jetzt aufgepasst hast. Aber nee, ist ein bisschen auch, aber weil, das ist auch eine Szene, die hat sich bei mir eingebrannt, weil der Bösewicht, der überlegt natürlich die ganze Zeit, wie kann ich dieses Riesenmonster besiegen? Und irgendwann lernt er halt die Geschichte kennen, dass der Prinz auf diese Statue geweint hat. Und das ist seine Schwäche.
Ach so, okay.
Salzwasser. Ist seine Schwäche.
Das ist seine Schwäche.
Salzwasser ist seine große Schwäche. Und dann letztendlich wird dann Galgamet besiegt, indem er ins Meer eintaucht, weil er den Prinzen retten muss, der auf einem Schiff gefangen ist. Und ihn quasi noch rettet, aber in dem Moment stirbt er auch. Dann stirbt auch der Schwarze Ritter und Film Happy End. Das Königreich hat seinen rechtmäßigen Herrscher zurück, seinen Prinzen, der natürlich gutmütig ist und alles ist toll, toll. Mhm. Ja, so, warum ist der Film cringe? Ist natürlich einerseits, weil er jetzt nicht die teuerste Produktion ist, 1996. Er sah tatsächlich, wo ich habe mir jetzt nochmal so die Hälfte des Films nochmal angeschaut und nochmal durchgeklickt, er sieht eigentlich besser aus, als ich zunächst auch dachte, weil die Arbeiten für den Kleinen, auch mit dem großen Galgamet, der Galgi genannt wird als Spitzname,
Galgi. Okay.
Sieht ganz okay aus. Es ist halt eine Gummipuppe, wo halt ein Typ drin steckt.
Ich kenne ihn tatsächlich nicht, habe gerade mal geguckt. Nee, als Klein sieht es so ein bisschen aus wie das Baby von den Dinos.
Richtig, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Für die Leute, die das jetzt gerade nicht googeln können, er sieht halt wirklich aus, gerade in einem kleinen Wesen, wie das Baby aus den Dinos.
Ja.
Und das sieht ganz, ganz okay aus, größtenteils. Die arbeiten auch ganz, ganz schön halt, gerade wo er, wenn er klein ist, dann arbeiten, dann hat halt, wenn er, der Prinz dieses kleine Wesen in der Hand hat, dann ist es halt einfach eine Puppe, die er in der Hand hat. Und sobald es aus der Perspektive des von Galgi ist, haben sie halt so mit dem Set so aufgebaut, dass es halt so aussieht, als ob alles drumherum groß ist.
Ah, ja.
Also die haben schon ein bisschen Aufwand betrieben, es ist trotzdem nicht perfekt und es gibt auch einige Szenen, wo CGI zum Einsatz kommt, das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Da merkt man auf jeden Fall, da ist das Geld nicht drin gewesen. Aber man muss sagen, die schauspielerische Leistung gerade vom Prinzen, muss ich sagen, sehr unterirdisch. Und auch so die Prinzessin oder die dann zur Prinzessin wird, ist auch nicht besonders gut. Das ist alles schon sehr, sehr oberflächlich und nicht besonders gut und auch eigentlich alle Nebenrollen sind furchtbar geschrieben und die Story ist allgemein natürlich absolut Banane und keine Überraschung oder so, da ist gar nichts dahinter. Aber er sieht eigentlich dafür, dass er mit Budget in Rumänien gedreht, sieht eigentlich noch ganz, ganz okay aus, weil die dann schon mit den wenigen Mitteln, denen sie hatte, haben sie schon das ganz gut umgesetzt. Aber es ist halt wirklich mega klischeehaft. Und eigentlich auch jetzt nicht groß unterhaltsamer Film, muss man auch sagen. Deswegen, und gerade wenn man das Gummimonster sieht, das, auch wenn ich eigentlich ganz, ganz, ganz okay finde für die Zeit, das ist auf jeden Fall schon cringe. Und also es ist auch kein bekannter Schauspieler, hat da jetzt auch mitgespielt. Auch danach hat es keiner geschafft. Außer den einzigen, den man kennen könnte, ist dann tatsächlich die Person, die im großen Galgi dann im Gummikostüm sitzt. Das ist ein ganz relativ bekannter Name, wenn man sich auskennt. Das ist nämlich Doug Jones, der halt auch schon alle anderen Monster, gerade für Guillermo del Toro.
Alle anderen Monster.
Alle anderen Monster spielt, die irgendwie in einem Kostüm sind. Also zum Beispiel dann in Shape of Water, das Fischwesen. Da ist auch Doug Jones drin und hier halt auch schon einer seiner ersten Filme, wo er auch schon quasi nie als Mensch wirklich zu Gesicht kommt, sondern immer nur in Gummikostüm.
Aber auch bei Hellboy diesen Aquatic-Dingsbums.
Auch den, auf das Fischwesen. Als das auch, es gibt auch so einen Todesengel in Hellboy, das spielt er eben auch, aber man erkennt ihn halt nie, weil er immer
unter. Und hat er nicht auch das Monster in Pan's Labyrinth gespielt?
Ja, korrekt. Deswegen, da hat auf jeden Fall das vielleicht die eine, wo die Karriere so ein bisschen ihren Anfang nahm, der hatte da erst 3-4 Filme gemacht davor. Mhm. Also es ist natürlich auch kein bekannter Film und so und das wirklich auch, wenn ich nicht mehr an diesem einen Abend nochmal darauf erwähnt worden wäre, dieser Film könnte ich komplett vergessen.
Ja.
Aber der ist auf jeden Fall cringe, aber das ist eigentlich nicht die interessanteste Geschichte an diesem Film. Weil die Story ist halt wirklich mega klischeehaft und die fällt nochmal ganz besonders auf, wie klischeehaft ist, wenn man das Original kennt, und damit meine ich nicht Godzilla,
okay,
weil es gibt noch einen anderen Godzilla-inspirierten Film, der wiederum auf dann Galgamet läuft.
Ja.
Das ist nämlich, wenn man sich am Anfang laufen die Credits des Films, und da steht dann auch, dass die Geschichte des Films auf einer Story von Simon Sheen beruht.
Mhm.
Der hat nicht das Drehbuch geschrieben, aber die Story basiert irgendwie auf einer Geschichte, die von Simon Sheen geschrieben wurde. Und jetzt kann man mal nach Simon Sheen googeln. Da wird man keinen Filmemacher finden, das gemacht hat, denn Simon Sheen ist ein Pseudonym. Und eigentlich verbirgt sich hinter Simon Sheen der südkoreanische Produzent und Regisseur Shin Sun-ok. Und der hat wirklich eine sehr wilde Lebensgeschichte hinter sich. Shin war in den 50er und 60er Jahren einer der produktivsten Regisseure in Südkorea und drehte halt auch bis zu 2 Kinofilme im Jahr und war halt auch wirklich der Big Name, auch der doch wirklich quasi der Spielberg von Südkorea, hat wirklich viele große, wichtige Filme gemacht. Und er war auch eine Zeit lang mit der sehr bekannten Schauspielerin Choi Eun-hee zusammen. Und die waren dann sozusagen auch so ein bisschen ein Power-Couple, gerade in der südkoreanischen Filmszene, die dann halt der bekannte Regisseur mit der bekannten Schauspielerin. In den 70er Jahren hat aber seine Karriere von Shin vom Regisseur schon etwas abgenommen. Das lag auch unter anderem an der staatlichen Zensur damals in dem Land. Damals war Südkorea noch keine Demokratie, sondern eine Militärdiktatur und hat auch wirklich auch Einfluss genommen auf die Filmwirtschaft. Und da ist dann auch so ein bisschen konnte auch Shin nicht mehr so viele Filme machen und auch sein Filmstudio wurde irgendwann geschlossen. So, aber trotzdem, Shin und Choi waren halt sehr bekannte Namen, auch im Ausland teilweise. Und einer ihrer größten Fans war Kim Jong-il. Den kennt man als späteren Diktator von Nordkorea. In den 70er, 80er Jahren war er das noch nicht. Da hat noch sein Vater geherrscht. Kim Il-sung, genau. Und heute ist ja der Sohn von Kim Jong-il regiert Nordkorea.
Ja.
Aber damals war halt Kim Jong-il halt natürlich auch schon involviert in das Regierungsgeschäft, war aber noch nicht Diktator. Und unter anderem, was er als Machtinstrument erkannt hat und was er überwacht hat, war die Filmwirtschaft von Nordkorea. Er hat das nämlich auch als Propagandamittel sofort erkannt, weil er eben auch großer Filmfan war und hat erkannt, Nordkorea braucht auch Filme, die irgendwie auch im Ausland gezeigt werden können, aber auch besonders für dieses nordkoreanische Volk, damit das hier für unsere Politik gemacht wird. Das Problem war, dass Nordkorea keine wirklich existierende Filmwirtschaft hatte und halt zwar ein paar Filme schon gemacht hat, aber die halt qualitativ deutlich abgefallen sind und man damit nicht wirklich die Massen ins Kino geholt hat. Und was macht man, Lukas, als Diktator, der gerne Propagandafilme machen wollen würde, aber gerade die Leute nicht hat, um die zu machen? Was macht man da?
Also, ich sag mal so.
Vielleicht kennst du die Geschichte schon.
Nee, ich kenne die Geschichte nicht, okay. Aber ich sag mal so, wenn man das normalerweise, die harmlose Variante ist, man kauft sich jemanden ein.
Mhm, das ist die harmlose Variante.
Wir reden aber über Nordkorea.
Richtig.
Also, weiß ich nicht, entführt man vielleicht jemanden?
Dann entführt man vielleicht diese beiden Personen.
Wirklich
das
jetzt?
Ist korrekt.
Nein.
Ja. Doch.
Oh Gott.
1978 wurde Schauspielerin Choi zunächst in Hongkong entführt. Und nach Nordkorea gebracht. Zu dem Zeitpunkt war sie schon nicht mehr mit Shin zusammen, hatten schon sich geschieden. Aber trotzdem ist sie natürlich verschwunden und Shin hat sich auf die Suche nach ihr begeben.
Okay.
Hat sie halt gesucht und ist auch nach Hongkong geflogen, um sie zu suchen. Und dort wurde er ebenfalls entführt von Nordkorea und nach Pyongyang gebracht. Ich raff die ganze Geschichte jetzt mal. Ich habe auch eine Podcast-Folge von Weird Crimes mit verlinkt. Die erzählen den ganzen Fall mal ganz im Detail, was alles vorgefallen ist, weil wilde Geschichte, na, jetzt alleine schon.
Ja.
Und ich werde, wie gesagt, jetzt aber alles raffen, weil ich jetzt nicht das Ganze so ausbauen will. Wir haben ja noch einen anderen Film, über den wir sprechen wollen. Aber zumindest wird dann auch Shin versucht, auch mehrmals zu entkommen und landet dann halt auch in einem Gefängniscamp, auch für mehr als 2 Jahre und wird dort auch quasi einer Indoktrination untergesetzt und soll halt dann diese Werte von Nordkorea lernen. So wie er es in späteren Interviews halt auch erzählt, hat er da mehr oder weniger seine Loyalität an Nordkorea geschworen, damit er überleben kann. Mhm. Er hat das System, er hat dem nie vertraut, so erzählt er es zumindest. Es gibt da durchaus auch jetzt in der Retroperspektive Leute, die ihm auch sagen, dass er bis heute eigentlich Nordkorea ganz gut gesonnen ist, aber naja, das ist nach dem Ganzen, was da passiert ist, auch eher fragwürdig. Deswegen glaube ich ihm auf jeden Fall. Und es gibt auch Beweise für seine Version der Geschichte. Deswegen erzähle ich das auch so. Also er hat dann quasi auch dann so getan, als ob er Nordkorea gut findet und Loyalität halt geschworen, damit er halt überlebt. Das passiert dann eben auch der Choi, die halt nicht in ein Gefängnis kommt, die für eine Gefangene, für eine entführte Person recht gut lebt, wenn man das so sagen möchte. Sie muss natürlich nicht unter Armverhältnissen. Als Filmstar musste sie nicht leben, aber natürlich war sie nicht frei. Also sie konnte sich nicht frei in Nordkorea bewegen. Aber zumindest am Ende, nach dann über 4 Jahren tatsächlich, kommen dann beide Personen wieder zusammen, weil tatsächlich wusste Shin auch lange Zeit nicht, ob denn seine Ex-Frau Choi noch lebt überhaupt in Nordkorea. Und das hat auch lange Zeit, haben das die Machthaber eben auch ihm nicht gesagt. Aber dann schließlich 1983 werden beide wieder vereint und dann wird der Plan von Kim Jong-il dann schließlich präsentiert, warum er die überhaupt entführt hat. Also es hat wirklich mehrere Jahre gedauert, quasi den Geist gebrochen, könnte man sagen. Erstmal die wirklich fertig gemacht, damit die wirklich auch die Treue schwören. Und schließlich wird dann in den Plan offenbart, dass sie halt Filme machen sollen für Nordkorea. Insgesamt entstehen auch 7 Filme, wo halt dann immer Shin die Regie führt und auch am Drehbuch halt mitschreibt und dann halt Choi in der Hauptrolle meistens mitspielt. Und die dann halt alles Propagandafilme mehr oder weniger sind. Aber ihr tatsächlich letzter Film und auch berühmtester Film, und weswegen ich überhaupt diese Geschichte hier mit erzähle, ist dann ihr Werk von 1985, ist Pulgasari. Und Pulgasari ist ein Godzilla-Knockoff, mehr oder weniger, weil auch Kim Jong-il großer Godzilla-Fan war. Er war natürlich, aber Japan ist natürlich der Feind, aber trotzdem, Godzilla fand man ganz gut. Deswegen sollte Nordkorea eine eigene Version von Godzilla bekommen und das war schließlich Pulgasari. Und hier geht es ebenfalls darum, dass ein tyrannischer Herrscher über das feudale Korea herrscht. Und ein Schmied, der in Gefangenschaft geschickt wird, nachdem er halt seine Leute vor der Willkür des Königs rettete, der kreiert aus Reis eine kleine Figur, die dann durch das Blut seiner Tochter zum Leben erweckt wird. Und das ist dann dieses Monster Pulgasari und das ist dann ähnlich wie später Galgamet, frisst dieses Wesen halt nur Metall, wird dadurch größer und am Ende besiegt dann dieses Monster Pulgasari natürlich dann auch den tyrannischen König und befreit das Volk befreit die Arbeiterklasse, die dann sich hier erhoben hat gegen den König. Hier hat man schon mal ein bisschen auch einen Unterschied zum späteren US-amerikanischen Film, was schon mal auch eine sehr interessante Änderung ist, dass hier die Monarchie gestürzt wird. Was noch eine sehr interessante Änderung ist, dann zum späteren Galgamet, ist, dass dann am Ende, nachdem der tyrannische Herrscher besiegt ist, Pulgasari dann zum neuen Bösewicht wird, weil okay. Der frisst einfach weiter. Der kann halt nicht aufhören und die Schmiedtochter erkennt das halt und sie sieht halt, ja, jetzt frisst du halt die Waffen der Rebellen auf und du wirst halt nie, dein Hunger wird niemals gestillt sein und wir werden irgendwann Krieg führen müssen mit anderen Reichen, damit wir deren Metallressourcen bekommen können, um dich zu stillen. Sie erkennt also, wir haben uns hier quasi das nächste Monster hochgezogen nach dem König und sie opfert sich dann, sie versteckt sich in einer großen metallenen Glocke. Diese Glocke frisst Pulgasari und dadurch wird quasi das Monster zerstört, weil es hat einen Mensch gefressen. Und hat wahrscheinlich auch, weil sie hat ja auch ihn erst zum Leben erweckt und weil sie das Monster jetzt, sie auch getötet hat, stirbt auch das Monster.
Ist schon ein ähnlicher Plot. Also
grundlegend, ja. Ne, aber das Ende ist ja deutlich anders, ja, weil dann Pulgasari auch dann wirklich als Feind porträtiert wird und nicht mehr halt als der Retter, weil Galgamet ist wirklich halt, der ist halt wirklich das Dino-Monster, der ist halt auch größtenteils des Films süß und ist halt selbst dann als Godzilla-Monster, ist er halt immer ein bisschen tollpatschig und will immer nur das Gute und wird halt irgendwie nie irgendwie als schreckliches Wesen dargestellt, auch wenn er irgendwann halt 10 Meter, 20 Meter groß ist.
Ja.
Deswegen hat der ursprüngliche Pulgasari ein recht tragisches Ende. Interpretation ist halt, also Kim Jong-il war sehr angetan vom Film, war sehr großer Fan davon auch. Der hat halt hier auch die Macht des Kollektivs erkannt, ne, wie sich hier die Arbeiterklasse erhebt, um die Monarchie zu stürzen. Das hat ihm sehr gefallen. Interessant, in der Nachschau ist, kann man ihm auch hinein interpretieren, dass hier Chin auch durchaus Nordkorea porträtiert hat, weil die Arbeiterklasse erhebt sich, befreit dieses Land vor Japan, in dem Fall, ne? Aber dann am Ende ist die Person, die quasi mitgeholfen hat, das Land zu befreien und unterjocht dann selbst das Land. Und das ist ja dann die Königsklasse von den Kims, die sich ja dann doch nicht so als Arbeiterklasse freundlich herausgestellt haben, sondern sich selber einfach als Herrscher inszeniert haben. Könnte man durchaus auch in den Film hinein interpretieren. Ob das bewusst war und unbewusst war, weiß man nicht.
Naja, gut. Ich meine, man kennt das ja auch aus. Wir hatten ja selber mal oder wir sind ja selber auf dem Gebiet eines abgeschotteten von einem geteilten Land sozusagen. Und auch in der DDR haben wir auch schon sehr oft darüber gesprochen, gab es ja auch Filme, die sehr propagandistisch waren und die auch von der Elite natürlich auch sehr wohlgesonnen waren und die Partei in Auftrag gegeben hat, die dann aber durchaus krassen Subtext, was ja dann auch mit anderen Sachen dazu führte, dass Teile dieser Filme ja auch im Giftschrank landeten, sowas wie Spur der Steine zum Beispiel, die, also die ja durchaus die Arbeiterklasse porträtieren und trotzdem auch Kritik am System.
Ja. Und hier halt sehr versteckt durch diesen Fantasy-Historien-Epos, Monster-Epos.
Ja.
Ne? Aber bin ich auch durchaus gewillt, dem zuzustimmen, dass hier vielleicht Chin auch durchaus ein bisschen Kritik versteckt hat.
Er kommt ja tatsächlich, ist er selber auf dem Gebiet des ehemaligen, also des jetzigen Nordkorea geboren, habe ich gerade gesehen.
Ja, also damals, wo er geboren ist,
besetzt,
war es von Japan, da gab es noch nicht Nord- und Südkorea, sondern halt das besetzte Korea, Gesamtkorea. Deswegen wird ihm heute noch ein bisschen nachgesagt, dass er vielleicht durchaus auch noch Nordkorea nicht ganz schlecht gegenübersteht, weil er hat natürlich relativ gut gelebt in dieser Zeit, in der er in Nordkorea leben musste und entführt war. Es gibt auch so Bilder davon noch, ne, die wurden dann halt auch als Stars durchaus auch in Nordkorea gefeiert, wo sie halt lachend in die Kamera schauen und so, aber mit dem Kontext mussten sie es ja halt auch.
Na klar.
Aber wie gesagt, hört euch da gerne andere Folgen und da lest euch Artikel dazu durch, die den ganzen Fall an all ihrer Weite nochmal erklären. Weil er ist schon sehr wild. Am Ende noch, um das abzuschließen, rettet der Film aber auch durchaus ihr Leben, kann man so sagen, weil halt der Film so gut auch ankam bei Kim Jong-il und halt auch beim Publikum sehr beliebt war. Deswegen war man auch gleich schon freudig für die Vorbereitung für den 8. Film von den beiden, war man auch schon dabei und weil der Film halt so gut lief, hat Kim Jong-il den beiden auch erlaubt, dass man auch im Ausland ein paar Business-Trips unternehmen darf, damit man halt sich Tipps als halt auch eine Crew vielleicht holt für den 8. Film, damit man schon mal die Pre-Production schon mal losgehen kann für das nächste große Werk. Aber auf dieser Reise waren die beiden, Chin und Choi, auch in Wien und dort sind sie dann in die US-Botschaft geflüchtet, auch irgendwie in einer wilden Taxi-Flucht, wo halt natürlich nordkoreanische Leute waren natürlich trotzdem immer hinter ihren Fersen, aber sie haben es dann irgendwie geschafft, sich in die US-Botschaft zu flüchten und damit haben es dann geschafft. Sind dann danach auch für mehrere Jahre in Amerika gewesen, in den USA. und haben dort auch noch ein bisschen bei Film mitgeholfen. Unter anderem hat Shin halt nochmal seine quasi Idee für Pulgansari nochmal zweitverwertet und dadurch ist Geigermeet entstanden, dieser Film. Ne, da hat er das nochmal, er hat dann wie gesagt das Drehbuch nicht geschrieben, die Story ist ja ein Ticken schon ein bisschen anders, aber das ist dann wirklich nochmal sehr faszinierend. Ich habe mir, also es gibt beide Filme tatsächlich, auch Geigermeet als auch Pulgansari gibt es auf YouTube komplett. Das ist auch wieder das Gute, weil die Rechteinhaber es nicht mehr gibt oder denen das egal ist im Falle von Nordkorea. Gibt es auch mit englischen Untertiteln dort. Also der Pulgansari, der ist wahrscheinlich nochmal cringiger, weil der ist natürlich nochmal mit weniger Mitteln entstanden, auch wenn er der seriösere Film ist in dem Sinne, weil er natürlich ein großes Epos erzählen will, aber der hat natürlich nochmal weniger Mittel zur Verfügung, da dieses Riesenmonster darzustellen. Deswegen ist er durchaus auch ein bisschen cringiger in seiner Darstellung. Aber auch sehr faszinierend. Der hat tatsächlich auch einen kleinen Kultfaktor, weil er tatsächlich von einigen Godzilla-Fans auch als sehr gutes Spin-off, Knock-off irgendwie angesehen wird, als gute Variante, weil er halt auch gerade dieses tragische Ende hat, was man ja auch durchaus ganz vielfältig interpretieren kann. Deswegen ist auch bei aller Cringigkeit, sieht man da auch drin was. Und das war meine Geschichte. Da hätte man sicherlich auch noch mal ein ganz langes Filmmagazin zu machen können zu dieser Entstehungsgeschichte. Aber für mich war ja dann Geigermeet letztlich endlich der Film, den ich echt häufig gesehen habe, der dann so eine ganz interessante Entstehungsgeschichte hat.
Ja, spannend. Also tatsächlich schöne Hintergrundgeschichte. Ja. So viel habe ich nicht.
Ja, das war jetzt auch wirklich Zufall, ne? Ich habe es einfach gesehen, beruht auf den Film Pulgansari. Okay, ja. Mal angucken. What?
Und dann noch, was ist hier passiert? Verrückt, ey. Ja. Also was ich mir gerade überlegt habe, wir müssten mal uns vielleicht mal irgendwas über nordkoreanischen Film auch angucken. Mhm. Weil es auch sehr interessant, weil also ich wüsste jetzt nicht, dass das in Größenordnung, dass man da Zugriff drauf hätte, weil es wird ja nichts lizenziert.
Oder, also so ich glaube, was vielleicht dann einfacher wäre, wäre südkoreanische Filme aus der Zeit der Militärdiktatur.
Das kann man beides machen. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass es in Nordkorea auch manchmal Dienstleistungen für westliche Filme gab. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, heute ist es wesentlich restriktiver. Ich glaube, König der Löwen sind auch Teile in Nordkorea animiert worden.
Also krass, so. Ja, wie das dann funktioniert. Mhm. Aber
Andere Zeit,
ja. Dass man überhaupt mit dem verhassten Westen oder gerade den USA zusammenarbeiten möchte, aber gut.
Ja, diese Grenzbereiche sind ja auch immer sehr interessant. Also das ist aber auch nichts, was so besonders ist, weil diese Staaten brauchen Devisen und der Westen braucht billige Arbeitskräfte. Die DDR und die BRD haben das ja überhaupt nicht anders gemacht.
Das stimmt, ja.
Also
da ist dann jedes System Feindschaft, ist dann scheißegal.
Ja. Gut, dann bleiben wir zumindest in der Himmelsrichtung von uns aus gesehen, aber auch nicht so richtig. Denn eigentlich ist es ein Hollywood-Film. Und ich muss sagen, Martin, du hast einen Führerschein, oder?
Das ist korrekt.
Du hast einen Führerschein. Würdest du sagen, kannst du gut Auto fahren?
Nee, kann ich nicht.
Kannst du gut driften?
Tokyo Drift?
Ja, exakt. Also ich habe gedacht, ey, warum nicht einfach mal Fast and Furious? Und ich nehme hier einfach The Fast and the Furious Tokyo Drift. Okay. Denn das ist der erste Tokyo Drift, der erste Fast and Furious, den ich geguckt habe. Mhm. Auch der, den ich am meisten gemocht habe tatsächlich, weil das in einer Zeit war, der kam 2006 raus, weil es in einer Zeit war, die ich für mich in meinem Leben wahrscheinlich grob umschreiben würde mit Autophase.
Du hast mal eine richtige Autophase.
Ich hatte mal eine Autophase, ja. Da war ich 12 und da war das natürlich irgendwie auch das Größte, selber Auto fahren zu können oder zu wollen, so. Weil wir auf dem Dorf, wir sind ja nicht rausgekommen so richtig. Du musstest ja immer jemanden fragen, wenn du mal jemanden wolltest, so. Fahrradfahren war schwierig, also haben wir auch gemacht, aber fährst halt immer Landstraße, ist auch scheiße. Deswegen Autofahren war schon cool und Autos waren cool und das traf der Film genau in diese Zeit rein, wo ich und auch Freunde, die wir damals waren, das cool fanden. Und dazu kam auch, wir haben damals auch viel gespielt, Need for Speed.
Ich wollte gerade sagen, das passt perfekt rein. Angefangen
mit Underground 2 auf der GameCube.
Most Wanted wahrscheinlich.
Most Wanted haben wir auch gespielt auf der PlayStation und auch Carbon noch tatsächlich oder Carbon. Dann war es aber auch schon wieder vorbei. Ich meine, Need for Speed hat ja, glaube ich, jedes Jahr ein neues Spiel rausgebracht oder so. Und eben auch Tokyo Drift auch so in der Zeit. Und was ich auch ganz, ganz cool fand, ist, dass es halt nochmal Es hat ja sozusagen, es war ja wie ein Spin-off damals von dem Need for Speed Franchise, das ja auch sehr amerikanisch war und ist immer. Und man ist dann halt nach Japan gegangen, nach Tokio genauer gesagt, und hat sich dort mal eine andere Art des Autofahrens, weil da ist es ja sehr eng, man kann da wenig wirklich große illegale Rennen fahren. Nee, man macht Driftrennen in Parkhäusern und auf kleinen Parcours und so. Sehr cool. Und das muss ich dem Film auch wirklich zugute halten. Er hat eigentlich jedes Häkchen der klassischen Heldenreise hakt er ab. Deswegen ist es natürlich auch unterhaltsam. Wir haben quasi den Hauptcharakter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, also ist wirklich sehr beliebig. Jean Boswell.
Ja, natürlich.
Ja, gespielt von Lucas Black, der Probleme hat. Also er ist, ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll, aber auf jeden Fall noch so jugendlich, fast erwachsen, so, ne, man kann auf jeden Fall schon Auto fahren. Und er wird dann, glaube ich, lebt er in den Staaten, hat dort Probleme auch mit der Polizei und wird dann nach Tokio geschickt, weil sein Vater da wohl stationiert ist als amerikanischer Soldat und er soll dort quasi Ordnung lernen, sozusagen, und sich benehmen lernen und kommt doch aber schnell eben natürlich, wenn man japanisch, also aus Hollywood japanische Sachen erzählt, dann hat natürlich auch die Yakuza damit zu tun und so.
Ne? Muss ja.
Und aber auch diese nicht minder große Autokultur in Japan, in die er da rein, oder es ist ja eine Erfindung, es ist ja in Fast and Furious flächendeckend so, dass das ein ganz großes Ding ist, ne, diese Definition über Autos und diese riesigen Rennen und dass es da richtige kleine Wirtschaftssysteme gibt, die mit diesen illegalen Autos zu tun haben und so weiter. Und die gibt's ja dann sozusagen in dieser Welt, die Too Fast and Furious aufmacht, ja auch in Japan, nur eben, dass die ein bisschen anders funktioniert und man fährt halt dann Mitsubishi oder Nissan und so. Ne? Nissan Skyline, ein ganz großes Auto aus der Zeit und so. Das ist so ein bisschen der Punkt und ich habe schon Heldenreise gesagt, er war wohl ein größeres Licht, so ist ganz guter Autofahrer, fordert dann auch gleich den großen Chef heraus und verliert aber. Und ein Auto, er borgt sich ein Auto, er hat dort kein Auto und verliert das Auto in diesem Rennen, weil er kann natürlich nicht driften. Ich kann mich noch daran erinnern, er weiß gar nicht so richtig, wie soll er das eigentlich machen?
Wie geht das?
Ja, wie geht das eigentlich?
Bremse, ich kann nur Gas, Bremse, lenken, was?
Ja, genau, weil ich kann jetzt überhaupt nicht hier schnell rumreisen und dann die Reifen, also wer nicht weiß, was driften ist, halt die Reifen sozusagen schlittern lassen und da eine Kurve rumdriften. Ja, man weiß, was driften ist, oder?
Höchstwahrscheinlich, glaube ich schon, ja.
Und so geht dann diese Geschichte weiter. Am Ende stirbt dann noch sein ihm ganz zugewandter Mensch, den er dann in einem Rennen auch rächen will. Und der Verlierer dieses Rennens muss dann die Stadt verlassen.
Das ist Hahn, ne?
Hahn. Genau. Und der ist ja dann später, er ist dann da tot. Aber heute wissen wir, er ist nicht tot.
Er ist nicht tot.
Man hat das dann irgendwann im 7. oder 8. Fast und für 9. sogar, glaube ich,
Neunter, ja.
Kommt dann raus, dass das nur ein fingierter Tod war.
Weil, man muss sagen, ihr kennt euch sicherlich in der Fast and Furious Chronologie, kennt ihr euch ja perfekt aus, aber für die nicht, weil Tokyo Drift spielt quasi irgendwie 10 Jahre in der Zukunft. Also Fast and Furious 1, 2 und dann 4.
Ja.
Die folgen halt aufeinander und die sind halt quasi, und Tokyo Drift ist halt 10 Jahre in der Zukunft oder so.
Spielt dann sozusagen zwischen dem 6. und 7., glaube ich, dann irgendwann.
Und erst wieder ab dem 8. oder 9. sind wir wieder aufgeschlossen auf die Timeline.
Ja.
Dazwischen, weil dann halt Hahn auch vorkommt als Charakter in den Teilen 4 bis 7 oder so.
Das würde ich dem Film, und deswegen hat er bei uns dann damals, wie gesagt, wir haben die Vorgängerfilme nicht geguckt, hat gut funktioniert, weil er funktioniert halt ohne sich in diesem Universum auszukennen. Man muss keine Timeline lernen, um Tokyo Drift von vorne bis hinten verstehen zu können. So, und da gibt's keine Lore, die du vorher gelesen haben musst oder irgendwas.
Was du leider bei Fast and Furious
mittlerweile machen musst, genau. Und der Film hat auch einen sehr interessanten Regisseur, Justin Lin, dessen erster Einstieg in Fast and Furious war. Vorher hat er nur, glaube ich, etwas unbekanntere, kleinere Filme gemacht. Und dann ist er nie wieder von Fast and Furious losgekommen. Also er hat dann immer große, also er hat dann noch, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war, Fast and Furious Neues Modell Originalteile, war
4.
Das 4? Ist dann 4. Genau, dann hat er 5 gemacht, nämlich noch, er hat dann wieder 9 gemacht, er hat 6 gemacht, und zwischendrin hat er auch Star Trek Beyond gemacht, zum Beispiel. Das merkt man dem Film auch so ein bisschen an. Was ich jetzt gar nicht mal negativ meine. Und dann noch ein paar Seriensachen zwischendurch. Auch bei diesem furchtbaren Magnum-Reboot hat er eine Folge Regie geführt. Okay. Er hat zum Beispiel in True Detective 2 Folgen Regie geführt. Also er ist sehr
versatile.
Vielschichtig unterwegs, vielschichtig, tatsächlich. Ja, ja. Auf jeden Fall ich glaube, der prägende Regisseur für Fast and Furious.
Das auf jeden Fall, ja.
Was ich an dem Film cringe finde, klar, es gibt Szenen, ne, dieser Male Gaze, es geht ja um Autos und Frauen die ganze Zeit. So, das ist natürlich auch cringe aus heutiger Perspektive, mit meiner Perspektive. Aber ich finde gar nicht so sehr den Film cringe, weil ich, wie gesagt, der funktioniert auch als netter Actionfilm, der ist auch gar nicht so lang, 100 Minuten oder so, also kann man ganz gut mal gucken. Damals konnte man noch kürzere Filme ins Kino bringen.
Crazy.
Verrückt.
Was für Zeit das war.
Und was aber für mich heute cringe ist, die Zeit damals so. Also ich sehe mich heute überhaupt nicht als schnelle Autos und Tuning-Guy so. Aber früher war das ein großes Ding. Und auch dieses Interesse und wie man sich dann gegenseitig auch so, wie soll ich sagen, angespornt hat gegenseitig. Ne? Man wusste dann auch, welches Auto was kann und welches Auto das Beste ist natürlich und hatte so seine Lieblingsautomarke auch so und Ideen so zum Tuning und was man später mal selber fahren will und so. Ich muss sagen, einige, also es, Leute, die damals mit mir zusammen sozusagen in dieser Autophase waren, wir sind nicht mehr, wir haben keinen Kontakt mehr, die das aber tatsächlich dann auch umgesetzt haben. Also wo ich dann heute die tatsächlich dann mal so tatsächlich im Auto vorbei, also die fahren im Auto vorbei, sehe, die dann größere Autos fahren oder sagen wir mal, deren Autowahl aussagt, dass sie sich über diese Wahl mehr Gedanken machen als ich zum Beispiel.
Aber sie haben dann nicht so eine Tribal-Tattoos irgendwie an der
ich glaube, das ist nicht mehr in. Ich glaube, man macht
was andere Sachen. Aber das war ja im Film ja auch ganz stark, oder?
Das, ja, genau. Diese, aber das war zum Beispiel auch die Zeit.
Also, ja, das war total,
also
die Zeit,
ich weiß noch damals, die Leute, die auch auf dem Dorf waren, die älter waren als wir, die selber Autos hatten, die dann so 19, 20, 18 und 20, Oma hat das Auto bezahlt, tatsächlich, waren, die hatten diese Feier.
Das ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht auch mega cringe.
Ja, aber eben, deswegen, ja, genau das finde ich.
Also, aber
ich
find gut, also bei dir ist es halt nicht der Film, der das aussieht, sondern nee, du weißt
sondern
halt
diese,
noch.
Diese Zeit, genau.
Das Bild von dir, wie du es den Film damals geguckt hast, das ist für dich jetzt heute
genau cringe. Das ist für mich sehr, sehr cringe, auf jeden Fall. Also, ihr habt sicherlich, und das ist so ein bisschen auch so ein, natürlich gehört das auch dazu, und ich glaube auch so ein bisschen, jeder hat eine bestimmte Phase oder mehrere sogar, wie er damals drauf war oder die damals drauf war, die man cringe findet. Wo man so heute sagt, damit kann ich mich so überhaupt nicht mehr identifizieren. Und das gehört bei mir auf jeden Fall dazu.
Ja. Also bei mir wären das dann auch da total die ersten beiden Transformers-Filme.
Ja.
Die habe ich halt.
Das ist auch diese Zeit. Ja.
Wo ich die natürlich auch total gefeiert habe. Ja. Obwohl ich auch damals gar nicht Autos so geil fand. Aber die ganze Optik, ganze Hermache, das
Big
Blockbuster.
Ja, und auch der Pathos natürlich für den Transformers.
Ja. Megan Fox halt. Und dann halt irgendwie alles großartig fand. Das heute für mich dann nicht auch noch weiß, das würde ich heute super cringe finden. Wenn ich mich alleine sehen würde, wie ich diese Filme feiere. Es ist nicht gut.
Ja. Also ich glaube auch, ich würde auch gar nicht zu weit eintauchen, weil ich glaube, dann entdeckt man Sachen, die man auch gar nicht ist mehr. Ne? Also man verändert sich ja natürlich und da gehört ja auch ein gewisser Prozess dazu. Was jetzt nicht heißt, dass ihr scheiße seid, wenn ihr Autos gut findet. Ne? Aber das ist so, in meinem Leben spielt das einfach nicht mehr so richtig eine Rolle. Ich finde, weiß ich nicht. Nee.
Und es gibt ja mittlerweile auch
gute
Autofilme, die ganz unabhängig davon, die ja einfach das porträtieren.
Kann man sehr eine Folge von uns ans Herz legen. Von vor 3 oder 4 Folgen, du musst ja gar nicht so weit runterscrollen, Autos im Film. Da haben wir schon ausgiebig darüber gesprochen. Und da spielte, glaube ich, Fast and Furious keine Rolle.
Da haben wir nur kurz erwähnt, aber weil wir die beide halt jetzt nicht besonders gut finden oder so. Aber ja, und das kennt ihr, das ist ein Riesen-Franchise, ihr kennt das, ihr habt die alle gesehen. Also,
ich habe auch tatsächlich, seitdem nie wieder einen gesehen.
Ah. Also du kennst eigentlich nur den dritten.
Das war keinen neuen mehr. Ich habe den ersten und zweiten danach nochmal irgendwie geguckt. Aber also das war mein Einstieg. Und auch irgendwie mein Ausstieg.
Und Ausstieg, siehst du. Ja. Obwohl der ja eigentlich dann damals so gut gefallen ist und schon nochmal so ein kultureller Brennpunkt für dich kurzzeitig war.
Ich glaube, die Phase war dann auch vorbei.
Die waren
auch
einfach vorbei. Ja. Aber gab es irgendeinen Auslöser?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, von welcher Phase das abgelöst worden ist. Fällt mir jetzt irgendwie schwer. Das war dann ja, 2006 war ja wirklich relativ, da war ich gerade aufs Gymnasium gekommen. Das heißt, Da hat sich das dann alles umgewälzt, so ein bisschen. Mhm. Da hat man dann auch andere, vielleicht war das auch diese, da lief gerade sozusagen
der Schulwechsel
und da lief da gerade so ein Teil aus und dann kam was anderes. Da kam sicher ja auch was, was sehr auch cringy war. Wobei filmisch fällt mir da gerade nichts ein. Ja. Also ich glaube, da fängt man dann an, so ein bisschen auch anders zu sein, wo man auch noch mehr von dem heute hat noch, glaube ich. Das war auslaufende Grundschulzeit, Anfang des Neuen, der Pubertät.
Ja, bei uns kam dann halt dann 2008 kam dann später Dark Knight uns total auch der kulturelle Brennpunkt war.
Auf jeden Fall. Wo ich aber heute auch noch sage, dann das ist auch heute noch,
Aus anderen Gründen finde ich ihn gut, damals fand ich dann natürlich düstere Stimme von Batman, Hans Zimmer Musik.
Genau.
Und ist halt total düster und so, und deswegen ist es gut.
Es kamen dann bei uns dann auch andere Videospiele dazu, weil das war dann natürlich der Bruch. Man fand natürlich auch mit 12 schon geile, krasse, ab 16, ab 18 Videospiele richtig gut und verrückt, aber man hatte einfach noch nicht so richtig Zugang. Das wurde dann mehr und das löste das dann so ein bisschen ab. Also wir haben dann mit 14 und so dann auch schon angefangen, Wolfenstein zu spielen und so ein Zeug, ne? Oder Call of Duty und so. Das löste dann diese harmloseren Spiele ab irgendwie. Mhm. Gab es dann auch eine Phase.
Ja. Gut, dann gab es dann leider kein Autospiel, was da reingepasst hat. Aber wahrscheinlich so ein düsteres. Es gibt ja durchaus auch so Spiele oder Filme, wo es dann Death Race oder so, wo dann alte Autos auch so.
Ich bin kein Autospiel-Fan. Ich habe nie gern Autorennspiele gespielt. Also damals war es halt wirklich diese Phase und cool. Und ich habe meistens auch zugeguckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin da auch nicht gut drin. Also ich bin in diesen kompetitiven Spielen wirklich nicht gut. Ich kann weder Autorennspiele gut, noch kann ich jetzt letztens mal wieder FIFA gespielt. Kann ich auch nicht gut, verliere ich auch immer.
Macht wenigstens ein bisschen Spaß.
Ja, aber nicht das Spiel, sondern eher, dass man sitzt zusammen und so. Ja. Die Spiele ist nicht mein Ding.
Okay.
Ja, weiß ich nicht. Aber es gibt so. Ich glaube, so ein bisschen zurückerinnern, das passt ja auch ganz gut zu Weihnachten, oder?
Ist das so, ja?
Ja, vielleicht. Ja. So, man fährt nach Hause vielleicht auch zur Familie, alte Leute sieht man auch, Großeltern oder so, aber man sieht auch Leute, die man von früher kennt vielleicht wieder und erinnert sich auch mal wieder zurück, wie war denn das damals? Und da würde ich auf jeden Fall aus meiner Spielebox und aus meiner Filmbox würde ich Fast and Furious Tokyo Drift rausziehen und wahrscheinlich auch Need for Speed Underground 2.
Ja.
Und die GameCube, aber die ist mir leider geklaut worden vor ein paar Jahren aus dem Keller.
Ja, aber das ist ergänzt sich sehr gut. Das ist wirklich lustig. So dieser Anfang 2000er Look und viel, das ist total in diesem Film und als auch in dem Spiel total drin. Ne?
Ja.
Wie das auch klingt. Coole,
männliche Sprüche. Ja. Man kriegt die Frau über richtig PS.
Über PS, ja, wenn man ein guter Fahrer ist.
Ja. Naja, so ist
gut.
Es. Dann haben wir das.
Ich hoffe, ihr habt euch ja auch ein bisschen gekringelt mit diesen Beschreibungen. Ihr könnt jetzt ja auch gerne schreiben, welche Cringe-Filme ihr damals oder was in eurer dann Jugendlichkeit ist es ja wahrscheinlich meistens, wo dann vielleicht der Übergang von Kind zu Jugendlichkeit, was da dann für Filme gerade angesagt waren, wo er, wenn er heute drauf guckt, sagt, da finde ich auch dieses Bild von mir gar nicht mehr so geil, was ich damals toll fand. Zum Beispiel Horrorfilme wäre wahrscheinlich auch so ein Punkt, was man sich damals für Horrorfilme angeschaut hat, die einem irgendwie damals gefallen haben und die man damals richtig gruselig fand und wo man heute ja guckt, ne? So House of Rex zum Beispiel. Bei mir sowas zum Beispiel, wo ich auch weiß, das wäre sehr unangenehm für mich, wenn ich das mir nochmal angucken müsste, wie ich mir das damals angeschaut habe. Deswegen, vielleicht habt ihr auch sowas gerne geben.
Schreibt das bei Instagram oder bei auf filmmagazin.audio.
Zum Beispiel per
Kommentare. Wir verzichten heute auf die Kategorie, was sonst noch war, weil war auch nichts weiter.
Jetzt ist auf das Jahr geht zu Ende und damit halt auch die Film-News.
Ja. Nächstes Jahr wieder.
Dann wir nehmen aber gleich die nächste auf, die Serienfolge. Ja. Wir haben uns noch nicht zu Ende gekringelt. Ja. Soll noch weitergehen.
Und ihr könnt euch gerne weiterkringeln nächste Woche dann. Mhm. Oder ihr hört zusammen.
Ich kann auf jeden Fall sagen, meine Serie geht auch sehr in die Richtung von Need for Speed und Fast Furious. Also vom Look her, vom Thema ganz anders, aber der Look ist, da gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Okay. Meine Serie geht in eine ganz andere Richtung.
Sehr gut.
Es wird schlüpfrig.
Oh.
Na dann.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.